Podcast Folge 50, Fight Report Nummer 12 mit meinem Kollegen Michael Riesch und damit ein herzliches Willkommen zum Unschlagbar Ehrlich Podcast.
Hallo Silvana, hallo liebe Zuhörer und Innen.
Schön, dass du
bist. Zuhörer Innen, Silvana?
Ich denke schon, meine Mom hört sich's auf jeden Fall an. Zumindest sagt sie das.
Und meine Freundin auch. Also zumindest zwei.
Ja, okay, sehr gut. Du, das ist die Jubiläumsfolge. Willst du wissen, wie viele Zuhörer wir eigentlich schon haben jetzt seit dem Jahr?
Oder nur wenn es viele sind. Ich möchte nur wissen, wenn es viele sind.
Michelle, es ist der 24. Februar. Wir haben jetzt eben die 50. Folge. Das ist zum ersten Mal, dass ich die Zahlen ansage von unserem Podcast. Wir haben das jetzt seit einem Jahr. Und wir haben 727 Abonnenten und Abonnentinnen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und was das bei Hörer betrifft, das sind 1616 Hörer und Hörerinnen und insgesamt 4289 Downloads und Streams.
Cool. Die wichtige Frage ist, was ist mit diesen vielen hundert Treulosen, die das hören, aber nicht abonnieren? Was
los mit euch? 1616 Hörer und nur 727 Abonnenten. Ich glaube, ich muss öfters dazu sagen.
830 Treulose. Das ist wirklich nicht okay.
Leute, ihr müsst es auch abonnieren, nicht nur anhören.
Vielleicht sind das halt so alte Menschen wie ich, die nicht wissen, dass man Sachen abonnieren kann.
Ja, oder ich sollte einfach mal Werbung machen, was ich echt nie mache eigentlich. Aber das klingt immer so komisch, so bitte teilen, abonnieren, liken. Aber das kann man gar nicht liken bei uns, gell?
Das ist so richtig würdelos, aber ich befürchte, wir leben in einem würdelosen Zeitalter, Silvana.
Ja, so wie es im Moment draußen ausschaut, ehrlich gesagt schon. Heute 24. Februar, ja, und ehrlich gesagt, ich wollte mir die ganzen Kämpfe noch anschauen. UFC Fight Night habe ich mir gar nicht angeschaut, weil ich bin einfach nur am Handy und schaue gerade, was in der Ukraine so abgeht. Tut mir unglaublich leid, was da gerade los ist. Wir wollten nicht drüber reden, aber ich wollte trotzdem fragen, wie es dir dabei geht.
Ja, ich habe mir eigentlich schon so gedacht, okay, da wird wieder nur groß geredet und es wird eh nicht viel passieren.
Oh ja, gedacht.
Und dann ist es doch ziemlich schnell gegangen. Heute in der Früh schaue ich auf die Nachrichten, so, oh, es ist einfach Krieg. Cool. Vor allem muss ich vor Augen halten, die Ukraine ist nicht so weit weg von Österreich. Ich glaube, es sind 700 Kilometer zur Grenze oder so von uns irgendwie. Nicht, also nach Ostukraine ist weiter weg, aber das ist nicht unendlich weit weg. Das ist ziemlich...
Ja, vor allem, ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir in Europa echt schon weg sind von den Ganzen und jetzt auf einmal, ich weiß, es ist nicht schön in der Welt, ich weiß, es gibt dort Krieg und dort leiden Menschen, aber dass plötzlich in Europa wieder Krieg ist.
Aber bei uns muss es halt nicht sein, es ist ja wurscht, ob die woanders leiden.
Ja, ey, ist auch schwer, etwas zu bewerten, das an selbst nicht betrifft, aber das ist vor unserer Haustür und das finde ich eigentlich schon echt hart, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das sein kann.
Ja, wie das ist, kann es immer sein. Ja. Ich verstehe auch nicht ganz, was Russland sich davon verspricht. Weil ich glaube, bei wirtschaftlicher Gewinn kommt da kein großer heraus. Ja, weiß nicht, was er davon hat. Aber
ja. Es ärgert mich, wenn irgendwelche Politiker meinen, sie können Entscheidungen über Menschen treffen, einfach nur auf Basis von Macht. Und ja, schade. Ich habe gedacht, wir sind da alle weiter.
Darf halt nicht vergessen, der gute Mao hatte schon recht, gell? Die einzige politische Macht, die geht vom Gewehr aus am Ende des Tages. Naja. Ja. Ich möchte jetzt keine kommunistische Propaganda machen, aber am Ende des Tages hat er nicht Unrecht.
Leider.
Das ist wie im MMA. Der fest dahin hat recht.
Grausiger Gedanke eigentlich.
Nicht schön. Willkommen im echten Leben, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Und? Das einzige Gute ist, wenn Putin an die Macht kommt, gibt es kein Gender mehr.
Alter.
Er hat seine Prioritäten in Ordnung.
Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan vom Gendern. Ja. Aber ich gender fast lieber, als dass wir Krieg haben.
Ja, wenn das die beiden Möglichkeiten sind, bin ich auch Team Gender.
Du hast zurzeit eigentlich auch nicht viel zu lachen, gell, weil du bist in Hausarrest. Wie geht's dir denn?
Naja, meine Menschenwürde ist auch beschnitten. Ja, mir geht's gut. Ich fühle mich ein bisschen verraten. Jetzt wird das alles wahrscheinlich hier zensiert werden, aber ich bin ja geboostert auch.
Ja.
Und ich habe trotzdem Covid bekommen. Aber halt so, ich war jetzt nur einen Tag wirklich krank. Aber es ist trotzdem mehr, als ich mir erwartet habe eigentlich. Aber mir wurde versprochen, ich werde immun sein und werde durch das Virus wandeln. Aber ist okay. Ist okay.
Aber vielleicht hast du es genau deswegen ein bisschen weniger Krieg durch die Impfung.
Vielleicht wäre ich sonst explodiert, wenn ich nicht geboostet wäre. Wer weiß das schon.
Ja.
Tatsache ist, ich habe jahrelang habe ich gelacht über die Jungs, die einfach Covid bekommen haben und haben mich immun gefühlt. Jetzt ist es vorbei.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass am Ende des Tages wir alle irgendwann einmal Covid haben werden.
Es ist auch, also, es, ja,
Ja,
also auch ein
weil.
Thema, sogar das Kriegsthema ist irgendwie angenehmer als das blöde Covid-Thema.
Finde ich gar
Aber
nicht.
ich glaube, am Ende des Tages wird es jeder gehabt haben und die meisten werden es sehr unbeschadet überstehen. Also, es war einen Tag, was wirklich, da habe ich 39 Fieber gehabt, so unangenehm. Und dann war es, heute bin ich noch so leicht langsam und meine Muskeln fühlen sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, dass ich nächste Woche wieder voll okay bin und so.
Aus dem Grund machen wir das auch über Zoom, das Interview. Und weil du eigentlich gar keine Zeit gehabt hast, für unsere 50. Folge ins Büro zu kommen, eigentlich Frechheit.
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, es gibt ja diesen Kampf, den ich mich vorbereiten muss, Ivana, gell? Das ist etwas aufwendig.
Der im April.
Der im April, am 2. April, genau. Ist auf meiner persönlichen Rangliste noch wichtiger als sowohl die Pandemie als auch der Ukraine-Konflikt.
Und die 50. Folge unseres Podcasts.
Auch.
Wenigstens ehrlich. Na, verstehe. Ja, okay. Trotzdem, also falls die Qualität wieder mal nicht so okay ist, das liegt am Zoom, ist nicht meine Schuld. Bitte alle Beschwerden an Michael schicken. Gibst uns dann später der E-Mail-Adresse, gell?
Ja, bitte schickt's mir schön an mrirsch@gmail.com.
So, dann starten wir mal mit irgendwas Lustigem, weil das alles in die Tage gerade ein bisschen traurig ist. Hast du gewusst, Misha Tate, dass die vor kurzem die Celebrity Big Brother Show in Amerika gewonnen hat?
Wusste ich nicht, aber ich gönn's dir.
Ja, finde ich echt lustig.
Großer Mischa-Fan.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gute.
Gute Kämpferin, sympathische Frau.
Extrem
Weißt du,
sympathisch.
was hat, wieso hat sie das gewonnen?
Nee, wahrscheinlich hat sie ein paar verprügelt oder so rausgeprügelt. Nein, ich hab's nicht gesehen.
Wie viele Staffel Big Brother war das denn, die 38.
Ich habe keine Ahnung. Ich schaue das auch gar nicht. Also. Aber ich kann mir vorstellen, dass die in Amerika noch ein bisschen krasser sind als bei uns. Hast du das jemals geschaut, so Big Brother?
Nein. Das
Das
ist damals aufgekommen, wo ich schon noch also in meiner Jugend, wo Fernsehen schon noch so ein Ding war. Aber das habe ich, dafür war ich mir immer zu gut, muss ich gestehen.
echt?
Ich habe schon noch Trash-TV konsumiert, aber das, Big Brother, das war mir zu minder. Da habe ich lieber so Room Raiders geschaut oder dieses, wo die Leute halt so diese MTV-Lügendetektor-Dings oder so. Das war so Trash, da konnte ich mitziehen, aber Big Brother, das war mir zu viel. Das war mir zu real Trash.
Es war schon Trash, aber es hat irgendwie Spaß gemacht damals.
Nein, jeder hat so seine persönliche Trash-Schwachstelle, wo es ihn erwischt. Aber das war nicht meine.
UFC 270.
Jetzt haben wir
Damn.
Krieg und Krankheiten hinter uns, wir waren, jetzt können wir uns den schönen Dingen des Lebens zuwenden.
Ja, wobei, ich muss dazu sagen, erstens einmal, es tut mir leid, dass sie den Garnet als gehen ausspricht. Ich kann einfach nicht Garnier lesen, wenn da Garnier steht. Und dann noch einmal sorry, wir sind oder ich bin völlig falsch gelegen mit meiner Prediction, dass Garnier gewinnt. War mir dann ein bisschen peinlich. Ich habe lachen müssen, wie ich den Kampf gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Das ist so typisch. Ich war mir so sicher, dass er gewinnt und ja, Ngannou hat uns alle wieder mal von was anderem überzeugt. Hat mir aber auch extrem gefreut.
Die ersten zwei Runden waren ja so, wie das die meisten Leute sich erwartet haben oder wie auch du oder wir quasi prediktet haben. Ja, aber ich meine, möchte nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe das dann so halb spaßig rausgehaut. Wer weiß, vielleicht macht Ngannou auf einmal einen auf Ringe. Das ist halt wieder modernes MMA, das sind wirklich gute Athleten, die haben super Trainer und die haben auch echte Skills. Die haben beide tatsächlich zu grappeln versucht. Nicht wenig. Und wir als Fans oder auch sagen wir als Analysten slash Fans haben uns wieder reinziehen lassen in dieses vereinfachte, ja, das ist Beweglichkeit versus Power oder es ist Technik versus Kraft, also diese vereinfachte Betrachtungsweise haben sie uns wirklich ein bisschen blöd ausschauen lassen.
Extrem, aber ich fand es so cool, dass Ngannou auf einmal wirklich am Boden gegangen ist und Takedowns gemacht hat. Ich glaube, vier waren es insgesamt. Das ist völlig irre. Nie damit gerechnet.
Meine persönliche Theorie ist, dass er zuerst Gane, also das Cyril, nennen wir ihn einfach Cyril, ja?
Ja, bitte.
Dass Cyril einen Takedown versucht und das halt nicht gegangen. Und ich glaube, da hat der Francis gemerkt, hey, warte, ich bin ein besserer Ringer als der. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das auch bewogen hat. Weil die ersten zwei Runden sonst im Striking war es genau so, wie man sich das quasi erwartet hat, also wenn der Kampf für einen Cyril ausgeht, wie es ausgeht. Dass Francis ihm nachläuft und ihn eben nicht gescheit erwischt, ihn nicht stellen kann und so ein bisschen angestochert wird. Ja. Dann fängt in der dritten Runde diesen Kick, slammt ihn des Todes.
Ja.
Und ich glaube, dann ist ihm so ein bisschen das Licht aufgegangen, so, hey, warte, so machen wir das. Und trotzdem hätte es sich ja für den Cyril noch ausgehen können, nachdem er in der fünften Runde diesen Takedown, das war ja auf Messerschneide, das war 2-2. Und dann macht der Cyril diesen Takedown in der fünften und man denkt sich, okay, wow, das war jetzt der Fight. Und da siehst du halt, er macht es noch nicht so lange und dieses Leglock war, glaube ich, einfach ein taktischer Fehler. Ich glaube nicht, dass es gebraucht hätte, wenn er die Top-Position noch hält, dann gewinnt er das 3-2, so hat er das 3-2 verloren. Sagt es natürlich leicht, wenn man nicht drin, also nicht selber drin steht. Aber ich denke, das war wirklich, auch wenn seine Trainer nachher gesagt haben, das war ein taktischer Fehler. Weil so ist so, dass das du nur machen, wenn du hundertprozentig weißt, okay, du finishst das jetzt. Bei Heavyweights, wo du weißt, okay, wir sind beide müde, wenn der raufkommt, dann ist mein Leben vorbei. Ich meine, er hat es einfach riskiert. Große, dicke Eier. Hut ab. Aber Submission ist halt alles oder nichts und gerade in der fünften Runde ist es oft. Da muss man schon sehr sicher sein. Also ich bin Grappler mit Leib und Seele, ich jetzt nicht mehr. Ich wäre da drauf liegen geblieben und hätte ihn ein bisschen kauen in den Mund zugehalten, hätten wir den Sieg geholt.
Man weiß nie, was ein Ganu rauszaubert.
Ja. Na, super spannender Kampf und wieder mal sozusagen sind wir in die Vereinfachungsfalle getappt. Aber so ein Kampf ist auch wirklich immer schwierig zu beurteilen und zu analysieren. Und dann ist es immer verlockend, sich zu sagen, ja, okay, das ist jetzt, wenn es im Stand ist, gewinnt der, wenn es am Boden geht, gewinnt der. Und auf dem Level ist es aber einfach nicht so. Das ist alles schon ein bisschen vielschichtiger und facettenreicher.
Was ich aber extrem arg gefunden habe, war dann, was danach alles passiert ist. Also Dana White hat die Halle verlassen. Er hat den Gürtel Ngannou nicht umgeschnallt. Er ist dann nicht einmal zur Pressekonferenz danach gekommen. Wow, das fand ich extrem respektlos. Und Ngannou hat, glaube ich, für den Kampf auch nur 600.000 gekriegt, was eigentlich ja für so einen Hauptkampf, ja, ich weiß nicht. Was sagst du dazu? Ist das genug?
Das ist immer schwierig. Ich meine, schau, das war sein Vertrag und er
Ja.
kriegt ja Pay-Per-View-Points auch noch. Ich gönne jedem Kämpfer alle Kohle der Welt. Also ich möchte jetzt nicht der sein, der die UFC verteidigt in dem Dings. Ich verstehe jeden Kämpfer, der dann nachverhandelt und mehr Geld haben will. Andererseits hat er den Vertrag so unterschrieben und hat gesagt, er macht das für die Kohle.
Ja.
Kann man natürlich sagen, okay, man hat ja auch keine Wahl und Dings, aber schwieriges Thema. Also ich möchte natürlich auch nicht der Kämpfer sein, der auf der anderen Seite steht. Dass der Trainer natürlich nicht glücklich ist, wenn er da jedes Mal öffentlich diese Diskussion führen muss. Ey, die Frage ist, ob die Diskussion nicht auch geführt würde, wenn den Leuten es doppelt so viel zahlt, ob es die Diskussion nicht eher auch gäbe. Also,
Ich weiß es
Fakt
nicht.
ist, die UFC gibt wenig prozentuell her von dem, was sie umsetzt im Vergleich zu anderen Sportligen. Das ist ein unumstößliches Faktum. Vor allem, sie rechnen noch die Anti-Doping-Sachen, glaube ich, ein, dass sie an die Kämpfer ausschütten, was irgendwie nicht an die Kämpfer geht. Ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja, ich frage
Ich
mich jetzt.
befürchte, bevor es sowas wie eine Kämpfergewerkschaft gibt, ist es auch eine müßige Diskussion, weil dann das hat sich in allen anderen arbeitsrechtlichen und Arbeitsmarktstreitigkeiten gezeigt. Ich möchte die Leute nicht mit Wirtschaftsgeschichte langweilen. Aber solange die Einzelnen verhandeln, jeder auf sich gestellt, wird die UFC das immer in der Hand haben.
Ja.
Solange sie auch diese Strahlkraft von ihrer Marke hat.
Ich frage mich jetzt wirklich, also es fragt sich eh jeder, was als nächstes kommt für Ngannou, weil der Vertrag ist ja offiziell, wäre ja jetzt ausgelaufen. Das heißt, wenn er jetzt dann bis Ende des Jahres nicht mehr kämpft, ist er Free Agent, kann dann sozusagen machen, was er will. Aber was gibt es dann für ihn noch?
Ich glaube, er wollte boxen. Das war so ein Ding, mit dem er so überlegt hat.
Hat er gesagt, ja, aber ich glaube nicht, dass er das sofort machen wird oder will, oder?
Kannst du nicht sagen. Ich habe länger nicht mit ihm telefoniert. Kann nicht
Ja.
in ihn reinschauen.
Fragst du ihn wieder mal?
Ich schreibe noch einmal auf WhatsApp.
Ja. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass wenn du gerade Champion bist, dass alles gut läuft, dass du dann einfach die UFC, weiß nicht, hinter dir lässt und sagst, okay, weißt du was, ich riskier's und wechsle ins Boxen.
Ja, es kommt darauf an, vielleicht zahlt ihm Bellator gutes Geld. ist auch von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich. Ja, manche wollen wirklich dieses Vermächtnis mit dem Gürtel und den Verteidigungen, für die ist das wichtig. Andere wollen wirklich Geld verdienen und das steht im Vordergrund. Ist ganz, ganz schwierig. Aber
Ja.
ja, den hat es nicht sportlich genommen, das steht auf jeden Fall fest.
Ja.
Relativ offensichtlich, welchen Ausgang er bevorzugt hätte.
Ja, schauen wir mal, was dann für ein Cyril irgendwie ansteht, weil ja, er ist ein würdiger Gegner gewesen.
Ich glaube nicht, dass es für den Cyril massiv schädlich war. Dafür, wie kurz er dabei ist, hat er sich sehr gut geschlagen.
Finde ich
Und der
auch, dass
Francis ist, auch wenn es jetzt sozusagen ein Match auf Augenhöhe war, darf man nicht vergessen, wie schlecht die anderen alle gegen Francis ausgeschaut haben in letzter Zeit. Also
ja.
super Performance von beiden, muss man auch sagen. Wenn man Heavyweight MMA oft anschaut, schaut ganz selten so aus wie bei den beiden.
Ja, so viele Kicks und Cyril hat seinen Fuß wieder mal beim Kopf oben gehabt und ich habe mir nur gedacht, wie geht es mit dem Gewicht?
Richtig gute Athleten, richtig gute Performance, taktisch schön, technischer Formlevel, 5 Runden lang wirklich auch ganz für Heavyweights beeindruckendes Tempo gehalten. Also darf man sich als Fan gar nicht beschweren.
Absolut nicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen uns gleich einen anderen guten UFC-Kampf an. Du wirst ja nichts mehr dazu sagen, oder? Können wir direkt starten mit UFC 271? Sehr cool. 13. Februar, Texas. Und der Hauptkampf im Mittelgewicht war zwischen Israel Adesanya und Robert Whittaker.
Das Rematch.
Ja, das Rematch, das ist eh arg, weil Whittaker, wir sagen eh gleich dazu, hat leider verloren gegen Israel Adesanya und zwar schon zum zweiten Mal. Die zwei haben nämlich 2019 schon einmal gegeneinander gekämpft und Whittaker, soll ich ein bisschen was erzählen über ihn? Für alle, die
Bitte,
ihn
hau die
nicht
Fakten
kennen.
raus.
Haben wir ein paar Fakten aus, ja. Er ist 31, was eigentlich arg ist, weil er ist schon so lange in dem Business, dass er mir einfach älter vorkommt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Adesanya 32 ist und der eigentlich erst seit 2018 in der UFC ist, finde ich das ein bisschen arg, oder? Also mir kommt einfach Whittaker so viel älter vor, weil ich den einfach schon so oft gesehen habe.
Ich weiß, was du meinst.
Wenn man ihn schon so kennt, aber Adesanya ist eigentlich auch älter als Robert Whittaker, voll arg.
Ah, das
Und
ergibt sich aber auch so, er hat so ein bisschen dieses jugendliche Frechdachs-Image und so am Laufen. Und
ja.
der Whittaker ist mehr so ein ruhiger, seriöser.
Aber kommen beide aus Neuseeland, falls ich das richtig gelesen habe.
Whittaker Australien oder auch Neuseeländer?
Neuseeland.
Wirklich, okay.
Ja, aus Auckland kommt er. Und er war der erste Mittelgewichtschampion für Neuseeland und Australien in der UFC, was ziemlich cool ist. Er ist
Spannend, oder?
extrem,
Ich
oder?
hab's früher gar nicht im MMA und jetzt auf einmal.
Jetzt auf einmal haben es zwei richtig gute Kämpfer in der UFC. Aber Robert Whittaker, er ist mit 7 zum Sport gekommen. Sein Vater hat ihn zum Karate gezerrt mit dem Bruder und hat zu ihm gesagt, damit er Selbstdisziplin und Selbstverteidigung lernt, soll er Karate lernen. Nach 8 Jahren hat er das Gym gewechselt und Hapkido gelernt. Weißt du, was Hapkido ist?
Hapkido ist so das Grappling-Gegenstück zum Taekwondo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so
Genau.
selbst, das ist so auch aus der koreanischen Tradition, ist auch so ein bisschen so wie das traditionelle Jiu-Jitsu, das bei uns oft angeboten wird, ist auch so eine Hybrid-Kampfkunst, so
Genau.
werfen, halten.
Die haben sogar auch ein paar Schlagtechniken dabei, aber es geht viel um Hebeltechniken und ist eine koreanische Kampfkunst mit aber japanischem Ursprung. Und die haben damals das auch ein bisschen geübt mit Waffen, zum Beispiel die Handhabung, unterschiedliche Waffen. Und Hapkido ist nach dem Taekwondo die populärste koreanische Kampfkunst und wird halt überall auf der Welt auch trainiert. Und Whittaker hat dort dann mit diesem Sport angefangen, aber das Gym und der Besitzer, die haben dann sozusagen einfach das Gym von diesem Hapkido weggebracht und haben ein MMA-Gym draus gemacht und dann ist ja nichts anderes übrig geblieben, als MMA zu trainieren. Und lustigerweise hat er sich damals entscheiden müssen zwischen Rugby und MMA und er hat sich für natürlich MMA entschieden. Sonst wäre er jetzt nicht dort, wo er ist. Ja, und er war bei der allerersten Staffel der Ultimate Fighter Series dabei. So lang ist er schon in dem ganzen Business und 2012 hat er sein Debüt gegeben in der UFC. Und 2017 erstmals halt den Gürtel gewonnen gegen Joel Romeo. Das war der Interimsgürtel. Ja, ist eigentlich eine spannende Geschichte. Und jetzt sein Rekord ist 24 Siege und 6 Niederlagen. Und 2014 hat er eine der letzten Niederlagen gehabt gegen Stephen Wonderboy Thompson. Und gegen den kann man schon einmal verlieren. Aber wie gesagt, seitdem hat er eigentlich nur noch zweimal verloren und das war gegen Adesanya.
Ja, der letzte Kampf, da wollte es ganz dringend und hat es schnell versucht.
Ja.
Ist dann schwer K.O. gegangen. Bei dem Anlauf war er sehr viel vorsichtiger. Hat dann auch nicht ganz gereicht, auf die 5 Runden. Das ist bei Adesanya halt schwierig. Entweder man läuft ihm nach und versucht ihn wirklich zu kriegen, oder das spielt ihm genau in die Karten und dann kann es halt wirklich sein, dass man übel K.O. geht.
Ja.
So à la Costa oder jetzt auch Whittaker Adesanya 1. Und wenn man das nicht macht, wenn man auf der Distanz bleibt, dann wird man halt so langsam zerpflückt von den Calf-Kicks und ja, es ist, glaube ich, ganz schwierig, dass man da wirklich, da müsste man genau die Mitte treffen. Genug Offensive, ohne in den Konter reinzulaufen. Das ist eine wirklich, wirklich sehr schwierige Aufgabe. Ich finde, es hat wesentlich besser als beim ersten Mal ausgeschaut.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen, ja.
Vielleicht beim auch mit den Takedowns, die der Whittaker eingemischt hat, die er gerade nicht bekommen hat in den meisten Fällen oder ganz kurz unten waren wieder rauf. Also ich glaube, er war schon nah dran, dass er den Code knackt. Aber es halt reicht noch nicht ganz. Vielleicht, wenn er eine dritte Chance hätte, vielleicht kommt er noch näher oder schafft es. Ich glaube, dass es trotzdem für die nächsten Leute, gegen die Adesanya kämpft, dass es ein sehr lehrreicher Kampf war. Also wenn man sich diese 5 Runden anschaut und den Blachowicz-Kampf, ich glaube, da kann man schon ganz guten Gameplan formulieren. Problem ist, der Isin sein Team sind auch sehr schlau. Die sehen auch, was da jetzt für Lücken nach außen Sicht passieren und sie arbeiten auch dann daran, die zu schließen.
Das stimmt, weil du Blachowicz gesagt hast, für alle, die das nicht wissen, aber Issi, also Adesanya, der hat nur einen Kampf, glaube ich, verloren, gell? Und das war damals gegen Jan Blachowicz.
Genau, in einer Gewichtsklasse drüber bei Light Heavyweight. Nein, super Kampf. Also auch wenn es 5 Runden sind und manche die Nase rümpfen, ich denke, es gibt kein Finish, ist schon wirklich auch. Sieht man aber auch bei, also wie wir auch vorher über Ngannou und Garnett geredet haben, hat es auch bei Figueiredo und Moreno gesehen und hier auch bei Whittaker gegen Adesanya. Natürlich, das sind 5 Runden Kämpfe, wo dann vielleicht keiner K.O. geht und die 3-2 ausgehen oder sehr knapp sind. Ich glaube, das wird im High-Level-MMA immer öfter passieren, weil die Leute werden immer besser, haben immer weniger Schwächen, die man ausnutzen kann. Die Gameplans sind immer besser und die Trainer auf diesem ganz hohen Level, wo es auch um viel geht. Glaube ich, wird das eher bald die Regel sein und nicht nur die Ausnahme, dass das so ganz knapp und taktisch geführte Partien sind.
Und vielleicht auch ein bisschen Tagesverfassung.
Ja, also da muss nur ein Punkterichter ein bisschen schlecht schlafen oder sich verschauen und eine Runde anders geben und das Ding ist schon. Kann schon anders ausgehen. Ich finde die Entscheidung fair. Ich finde, dass das da sozusagen 3-2 Adesanya kann man absolut geben. Ich bin froh, dass ich kein Punkterichter bin, weil das wäre einer von den Kämpfen, wo ich nachher da sitze, mir den Kopf kratze und mich frage, okay, was mache ich da jetzt?
Da bin ich auch immer froh, dass man sich das halt nicht entscheiden muss. Aber man sagt eh meistens, also im Zweifel für einen Champion.
Das finde ich ist ein bisschen eine komische Regel, wo man sagt, okay, take the belt, you gotta beat the champ. Ich finde, wenn das auch der Knappste, der das gewinnt, der hat den Gürtel dann. Aber das, so wie du sagst, das sagen viele Fans, ja, wenn du den
Ja.
Gürtel haben willst, du musst ihn überzeugend schlagen. Wird dem Champ da keinen Bonus geben. Also,
Ja.
der Bonus ist insofern nie eingebaut, weil bei Draw bleibt der Gürtel eh bei ihm. Insofern hat er eh
Eben, ja.
einen Mini-Bonus. Beim zweiten Fight auf der Karte gab es keine Diskussionen mit den Punkterichtern. Spannend, also andere lustige Fakten. Auf der Karte gab es tatsächlich zwei Ellbogen-KOs hintereinander.
Ja.
Beide jeweils in der zweiten Runde. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein UFC-Rekord. Das ist, glaube ich, schon mal passiert irgendwann, aber schon sehr lange her. Das erste war Tito Ivasa gegen Derrick Lewis, der arme Black Beast zu Hause in Houston. Das hätte seine Party sein sollen.
Damn, und die hätte auf Erm gesetzt, ehrlich gesagt.
Ah, und der ist richtig, also. Es ist ihm ganz gut gegangen, also die beiden haben sich gut gehauen in der ersten Runde. Es war eigentlich, würde ich sagen, weil Lewis echt nicht schlecht ausgeschaut. Und dann hat er diesen absoluten Ellbogen des Todes bekommen in der zweiten Runde. Also wer gerne sieht, wie Schwergewichten schlimme Sachen angetan werden, der sollte sich den auf jeden Fall auch anschauen, wenn er ihn versäumt hat. Es war wirklich, ja, den zu Hause zu kriegen, vor all deinen Freunden und Leuten, ist nicht schön. Also ich hätte den Black Beast mehr gegönnt. Vor allem auch, Manche Leute finden das so geil, wie der Tuivasa dann immer diese Schuhis trinkt, weil er einfach Bier aus dem Schuh trinkt und so. Für mich persönlich, vielleicht bin ich einfach alt und weich, aber ich finde es ein bisschen widerlich.
Glaub mir, echt, ich habe Fotos auch davon gesehen, ich habe es mir gar nicht anschauen können. Ich fand es so schier, ich schaue da nicht hin.
Meine, ja, das andere Kulturen, andere Sitten und so, aber es ist nicht für mich. Das ist wirklich nicht für mich. Aber das Elbow-Cover ist absolut für mich. Da kann ich mit. Da bin ich mit.
Oh Mann, hey, da fällt mir gerade noch was ein. Das habe ich mir notiert. Aber vom Kampf davor, vom Easy, hast du, natürlich, du hast sie ja schon öfters auf sein Instagram geschaut. Er hat 6 Millionen Followers. Und hast du mal die Beschreibung zu seinem Leben gelesen?
Nein, ich bin tatsächlich kein Easy-Follower auf Instagram.
Macht nichts. Auf jeden Fall steht dort, er hat über sich selbst geschrieben, die meisten von euch wären tot, wenn sie mein Leben leben würden. Ich wäre vor Langeweile gestorben, wenn ich dein Leben leben müsste. Aber wir versuchen alle unser Bestes. Richtig, richtig cool.
Ja, das ist schon easy.
Ja, richtig easy. Und vielleicht möchte dieser Tuivasa auch irgendwie ein bisschen entertainen. Aber aus dem Schuh trinken finde ich einfach nur richtig grindig und ich hoffe, er macht es nicht mehr.
Also es ist Vollblut-Entertainer, also auch sein ganzer Kampfstil.
Ja.
Da ist nichts, Materialschonung, da ist nichts. Also er war, den Kampf war er schon ein bisschen ruhiger und ein bisschen taktischer, aber der wird nie in Verdacht geraten, dass er das taktisch und auf Punkte spielt. Der hat eine ganz klare Mission.
Das
Das ist,
stimmt.
glaube ich, so der Heavyweight-Kampf, den die meisten Leute dann am Ende des Tages sehen wollen. Also, sehr. Wem Ngannou versus Gane ein bisschen zu taktisch war und schon ein bisschen zu fein. Der wird, also der Tuivasa gegen Lewis, der wird dort bedient.
Fette Fetzerei,
Das
ja.
Zweitrunden Elbow KO
Ja.
war der gute Jared Cannonier gegen den armen Derek Brunson.
Ja.
Immer wenn wir glauben, okay, der Brunson vielleicht geht es doch jetzt bergauf für ihn,
Ja.
passiert ihm sowas. War vor allem bitter, weil er hat die erste Runde gut ausgeschaut. So ein klassischer Kampf, ja, er hat gut ausgeschaut, bis er dann getötet wurde.
Ja.
Absolut vernichtet, auch von diesem Ellenbogen. Wie gesagt, sehr selten. Zweimal Elbow KO in zwei Kämpfe hintereinander, jeweils in der zweiten Runde. Kann man sich auch nicht ausdenken.
Ich habe ja gesehen, auf der Karte waren überhaupt sehr oft ja, die Underdogs, die dann wirklich gewonnen haben.
Die Wettquoten habe ich mir gar nicht angeschaut, muss ich gestehen.
Ja, macht nichts.
Aber es ist immer die schönere Geschichte, oder? Wenn der Underdog gewinnt, denkst du immer so, ja,
Voll.
die Rebellen haben das Imperium besiegt.
Ja.
Vielleicht noch ein tragischer Nachsatz für, also natürlich für die Hater, die sich immer freuen, wenn heimische Kämpfer oder österreichische oder deutsche Kämpfer aufs Maul bekommen, ist es eine gute Nachricht. Für diejenigen von uns, die Leuten was gönnen und die sich denken, hey cool, der ist Österreicher oder Deutscher oder Schweizer und hat was erreicht, das ist keine gute. Auf der Karte hat auch gekämpft der Nasrat Haqparast gegen den Bobby Green. Das war Unanimous Decision auf 3 Runden. Ist nicht sehr gut ausgegangen für uns.
Ja, muss dazu sagen, wer ist, weil sonst.
Also Nasrat Haqparast ist ein deutscher MMA-Kämpfer, ich glaube syrischer Abstammung.
Ja.
Trotzdem sehr politisch korrekt hier. Und der Bobby Green ist, ist Amerikaner oder ich glaube, ist Amerikaner. Und der hat uns 3 Runden ziemlich aufs Maul gehauen.
Aber.
Manche hätten gesagt, Nasrat hat technisch überhaupt nicht gut ausgeschaut. Das Problem ist, der hat keine Antwort gehabt auf das, was passiert. Und das ist beim MMA einfach manchmal, wenn man beginnt aufs Maul zu kriegen, dann zerbröselt man und dann schaut es einfach nicht mehr gut aus. Also der kann schon was. Der ist schon nicht umsonst dort, aber manchmal passiert sowas und dann schaut es nicht mehr so vorteilhaft aus am Ende des Tages. Also wie gesagt, für die Hater, die sich freuen, wenn die Heimkämpfer oder die Kämpfer aus der Region verlieren, die sollen sich das anschauen, weil sie dann befriedigt werden. Die anderen haben es wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich sage das so blöd, weil es gibt, also manche Leute halten ja Hater für einen Mythos. Es gibt Leute in Wien, die behaupten, dass Wien speziell von Hatern bevölkert ist. Weiß nicht, ob ich diese Theorie teile. Aber man hat schon manchmal das Gefühl, manche Leute gönnen es halt Heimkämpfern oder Kämpfern aus der eigenen Stadt und Region so richtig, wenn sie aufs Maul kriegen. Deswegen habe ich das jetzt so flapsig gesagt.
Das kann schon sein. Man bekommt es leider auch öfters mit. Aber ja.
Ja, nein, das ist nicht schön. Aber ich glaube, der Nasrat kann damit leben.
Es ist so, Österreich und Deutschland, keine Ahnung, wir halten immer als Österreicher zu dem Team, das irgendwie Deutschland schlägt, oder? Geht's nur mir so?
Auch eine gute Theorie. Aber was, wenn es eigentlich ein Deutscher mit syrischen Wurzeln ist? Da wird es kompliziert, Simon. Zu wem hältst du dann?
Auch zu dem anderen. Nein, ich weiß nicht. Na, ist echt gemein, weil ich habe deutsche Freunde und die sehen das ganz anders. Die halten zu Österreich, lustigerweise, aber wir sind da irgendwie extrem uncool unterwegs und halten gern zu den anderen Teams, die Deutschland schlagen.
Nein, also wenn ich also wenn ich jetzt keinen anderen Athleten habe, der mir persönlich nahesteht oder dem ich eine Verbindung habe, dann ist für mich automatisch schon irgendwie der, ich in Deutschland sehe oder Österreich, denke ich mir schon immer so, hey cool,
Ja,
komm,
finde ich.
mach das halt.
Kampfsport ist da wieder anders. Da finde ich es cool, über jeden, der vom deutschsprachigen Raum kommt und irgendwie etwas erreicht.
Absolut, absolut. So viele sind es auch nicht, da muss man schon froh sein, wenn man da repräsentiert wird.
Auf jeden Fall. Du, hast du dir die Fight Night angeschaut mit vom 20. Februar mit dem Johnny Walker gegen Jamahal Hill?
Ja, da waren zwei Kämpfe, die mich extrem interessiert haben.
Oh, erzähl.
Und zwar erstens, und wer den nicht gesehen hat, die 3 Minuten sollte sich, oder sagen wir, mit
Ja, so.
Aufmachen vielleicht, die 5 Minuten am Tag sollte sich echt gönnen. Das ist so ein K.O., so wie das, ich glaube, das letzte K.O., das so meme-tauglich war, war Rashad Evans, wo er einfach hingerichtet wurde. Die
Ja.
Memes sind jetzt schon übel am sprießen. Der arme Johnny ist echt fürs Vaterland gefallen und das mit einer monströsen Overhand auf die Stirn. Ich möchte nicht wissen, wie es der Hand vom Hill geht. Normalerweise, wenn man es mit so die Stirn trifft, mit der Overhand, also der Schlag muss abartig hart gewesen sein, weil die Stirn ist der robusteste Teil vom Kopf. Sagt jeder
Ja.
Trainer, hey, bitte hau ihm nicht auf die Stirn. Fand ich mit den 4 Unzen Handschuhen. Also ich kenne Leute, die haben sich mit 16er Handschuhen die Hand gebrochen an der Stirn vom Trainingspartner. Das ist wirklich, das ist keine Lappalie. Das sind Light Heavyweights, also da ist schon richtig Bums dahinter. Und der hat ihm einfach mit der Overhand auf die Stirn, so hart auf die Stirn geschlagen, dass der, ich möchte es nicht spoilern, schaut es euch an.
Jetzt haben wir es eh schon gespoilt. Es ist ja eh
Wie
wurscht.
so eine Cartoon-Figur ist der K.O. gegangen. Nein,
Ja.
aber das muss wirklich so. Ja. Ich möchte jetzt nicht so freudig klingen, weil der arme Johnny hat sich ja immer noch Kopfschmerzen.
Ja.
Aber es war ein historisches K.O. Das war für mich der erste würdige Nachfolger für das Rashad K.O.
Ja. Na was, ich hab's angeschaut zum Frühstück und hab mein Müsli gerade gegessen und war voll drinnen und plötzlich fällt der um und ich hab mir gedacht, was ist da los? Was geht da ab? Aber was lustig war.
Ja, man sieht es gar nicht kommen. Weil der
Na, ich
Johnny
hab
trifft
mich.
ihn ja auch vorher. Er trifft ihn mit der Kran. Er trifft mit der Kran, denkst du, ja, okay, boom.
So irre, aber ich habe es so lustig gefunden, ich habe zwar nicht dieses Mal auf der Sonne geschaut, aber mit dem deutschsprachigen Kommentator und das war Andreas Kaniotakis und den haben wir eh im Podcast schon gehabt und Kaniotakis hat das so super kommentiert, er hat gesagt, dass der gute Walker umgefallen ist wie eine gefällte Fichte und das fand ich extrem schön, weil das war wirklich wie ein Baum einfach tack umgeflogen.
Hat
Irre.
nicht sogar der Peter Sobotta mit dem Big Daddy kommentiert gemeinsam? War das das Event?
Kann sein, ja. Also ich kann mich nur noch an den Grandiotakis erinnern und habe das so lustig gefunden. Hab mir das direkt aufgeschrieben.
Guter Mann, der Big Daddy. Ich war in
Extrem.
Deutschland letzte 2 Wochen, also vergangenen 2 Wochen, und da habe ich ihn eh gut gesehen, weil wir haben einen Trailer gedreht für den Kampf am 2. April.
Ja.
Da war er eh auch wieder. Jedes
Stimmt.
Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, er ist einfach so breit und so groß. Also seine Schultern sind einfach so breit. Ich weiß, also der Big Daddy ist einfach der perfekte Kampfmann für den. Ich bin auch großer Kranjotakis-Fan.
Ja, voll. Cooler Typ. Ja, vor allem finde ich es lustig, dass er das da mit seinem Baum irgendwie beschrieben hat, weil das kann man sich richtig gut vorstellen, weil wie willst du sonst das erklären, dass jemand halt nach den 3 Minuten umgefallen ist wie ein Baum? Was nicht, ich fand das richtig gut. Vor allem mein Stiefdad, der ist richtig cool, der Raimund, der hört sich ja immer im Podcast an, hat aber keine Ahnung vom Kämpfen und der hat aber Sägewerk, kennt sich richtig gut mit Bäumen aus und ich glaube, der wird es zum ersten Mal so richtig vor sich haben, wie dieser Mensch da als Fichte umgefallen ist.
Jetzt fühlt sich auch eher abgeholt als
Ja.
Baumexperte.
Genau, ja, cool.
Eine Brücke gebaut worden von
Ja.
MMA zum Holzfällen.
Genau, das kann nur Grandiotakis.
Also das war das ist ein K.O. mit Seltenheitswert. Das ist wirklich auf die Stirn, wie so wenn sein Gong geschlagen hat, bang, und dann fällt er um, wie eine gefällte Fichte.
Ja, aber ich meine, das sind ja viele Nerven, gell? Dabei das Stehen runter. Wenn du da wahrscheinlich genau den richtigen Nerv einfach triffst, ist wahrscheinlich vorbei. Weil das ist so dünn.
Stirn, der dickste Knochen dort und auch mechanisch. Ich glaube mechanisch auch, also du am Kinn getroffen werden ist blöd, weil dort so viele oder am Kiefer, weil dann auch das Gehirn so beschleunigt wird durch die Hebelwirkung. Ich glaube, eigentlich bei der Stirn, wenn du getroffen wirst, müsste am wenigsten passieren, wenn alles andere normal ist.
Ja.
Aber natürlich, wenn du mit dem Bolzenschussapparat getroffen wirst oder mit deiner Overhand aus der Hölle, dann gelten
Aber
die Regeln alle nicht mehr.
er hat eigentlich extremes Glück gehabt, weil er ja rückwärts gefallen ist, aber so richtig schön mit dem Kopf dann noch in den Cage eine, was richtig gut ist, weil er nicht mit dem Kopf am Boden gefallen ist.
Das stimmt. Er hat aber, glaube ich, noch Follow-up, mindestens eine bekommen. Aber du hast recht,
Okay.
jetzt den Aufpäppler hat er sich erspart, den
Ja.
unsäglichen.
Am Kinn hat er dann noch einmal eine richtig ordentliche, einen richtigen Kracher am Kinn danach kassiert.
Hat schon noch eine zum Mitnehmen bekommen.
Ja.
Aber du hast schon
Aber.
recht, der Aufpäppler ist nämlich oft auch mindestens genauso schlimm wie das erste K.O., wenn wirklich, also auch wenn Leute auf der Straße ganz hart geschlagen werden, ist oft der Aufprall auf den harten Boden sogar schlimmer als der eigentliche Schlag.
Ja, das ist wirklich so. Weil das Hirn einfach so mit richtigen, ja, Speed am Boden fällt und da keine Dämpfung ist, gar nichts und das Hirn haut es einfach im Hirn, also im Kopf, so richtig gegen die Decke vom Kopf.
Ja, und auch keine Körperspannung mehr. Das heißt, normalerweise, wenn man
Ja.
noch bei Bewusstsein ist oder halbwegs bei Sinnen, dann absorbiert ja auch die Nackenmuskeln und so einen Teil der Schlagwirkung, wenn man eh schon ausgenockt ist oder der Schlaf hinfällt.
Ich finde es auch interessant, weil die zwar ja im Light Heavyweight kämpfen. Alexander Rakic kämpft im Light Heavyweight. Glaubst, wäre das mal irgendein Kampf irgendwann einmal Hill gegen Rakic? Irgendwann in sehr, sehr langer Zeit? Future, future?
In einem Paralleluniversum, wenn der Alex jetzt ein paar Kämpfe verliert und Johnny ein paar gewinnt, ja. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt.
Ja.
Denke, die sind eigentlich auf unterschiedlichen Tracks unterwegs.
Das auf jeden Fall, ja, aber Jamahal.
Zweiten Mal relativ mies K.O. gegangen.
Ja,
Und der
voll.
Alex ist eigentlich auf dem Weg zum Titel. Gibt sicher ein Szenario, wo die beiden einander treffen, aber ich hoffe nicht, dass es. Das ist, glaube ich, nicht eines, wo es für den Alex gut gelaufen ist.
Jamahal Hill ist jetzt gerade auf Platz 10. Rakic ist auf Platz 3. Mal schauen, was Hill dann noch daher zaubert. Wenn er die nächsten paar Kämpfe gewinnt gegen Abagurte, könnte er sicher bald einmal in der Top 5 sein.
Naja, na, der hat gut ausgeschaut.
Hast du gesehen, Khabib war auch zuschauen bei dem Kampf? Fand ja interessant.
Habe ich nicht gesehen, nein.
Ja, und John Kavanagh war in der Ecke. War interessant eigentlich.
Von
Also
wem?
der Trainer von McGregor. Ich glaube von Johnny Walker.
Genau, in welcher Ecke?
Johnny Walker. Und es gibt ein Bild von John Kavanagh, wie er danach mit Walker den McGregor Whisky getrunken hat. Das ist arg.
Proper 12.
Den hat er sicher gebraucht danach.
Ja, na, hat er verdient.
Ja.
Ist nicht schön. Weil jetzt, es muss hart genug sein. Also, ich meine, ich weiß, Kämpfe verlieren ist so schon hart genug, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber noch dazu auf so einer großen Bühne, wenn es um so viel geht, dann noch so spektakulär und du weißt einfach, du bist jetzt die nächsten Jahre einfach das Nummer 1 Meme, da
Ja.
kannst du schon mal ein, zwei Whiskys reinstellen. Plus die Kopfschmerzen.
Ja.
Aber pass auf, noch eine, dass wir auf einer inspirierenden Botschaft hier enden. Der
Ja.
Jim Miller, der alte Übertreiber, hat auch noch gekämpft auf der Karte.
Oh.
Gegen einen gewissen Motta. Ich glaube, Nick Motta. Und das war sein 39. UFC-Fight, habe ich mir aufgeschrieben. Weil er einfach so übertreibt. Man muss sich jetzt vor Augen halten für die Zuhörer und ZuhörerInnen, die nicht so im Fight-Game drinnen sind. Es ist wahrscheinlich in Wien Leute zu finden, die 10 Kämpfe haben. Es gibt schon einige, aber es sind nicht viele. Es haben jetzt nicht mal viele Kämpfe, 10 Kämpfe. Generell, ja, es ist schon 10 Kämpfe insgesamt ist schon nicht weniger. Von 20 ganz zu schweigen gibt es auch, ja, aber das ist dann schon, da wird die Luft dann schon relativ dünn.
Whittaker hat 30 gehabt, nur mal so.
Und 30 ist schon sehr viel für eine Kämpferkarriere. Also 30 ist wirklich, 30 ist absolut nicht weniger. Das heißt, du musst 10 Jahre lang 3 Mal im Jahr gekämpft haben. Das ist viel. Er hat sich 30 Mal vorbereitet, er hat 30 Mal sein Gewicht gemacht. Das ist wirklich schon, das ist eine echte. Le Der gute Jim Miller hat 39 Fights in der UFC.
Boah, das habe ich gar nicht gewusst.
39 Fights in der UFC, ja. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele er insgesamt hat, aber er hat einfach 39 UFC-Fights. Das war jetzt sein 23. Sieg in der UFC.
Steppert.
Ja, der alte Übertreiber, der hört einfach nicht auf. Und was auch wirklich beachtlich ist, er hat das einfach per TKO gewonnen gegen einen Jungen. Und hat ihn einfach weggehauen in der zweiten Runde. echt, also immer wenn ich ins, oder auch wenn ihr selbst trainiert und ins Training geht, und ich denke, schon alles ein bisschen spät oder ist ein bisschen alt oder Jim Miller, okay, ich glaube, der beschwert sich nicht, der macht einfach. Und vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr wieder gute Gym sein. Und 30 UFC-Fights. Ich glaube jetzt, mit dem Sieg hat er den Rekord, also er hat jetzt nicht den Rekord, er hat ihn jetzt sozusagen gleichgestellt. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Leute, die haben eine ähnliche Anzahl an Wins in der UFC. Man muss sich wirklich vor Augen halten, die durchschnittliche MMA-Kämpferkarriere sind 9 Jahre. Ja, wenn jemand 20 Fights schafft, bevor sein Körper aufgibt oder keinen Bock mehr hat, ist das ganz gut gelaufen. Um den Dreh jetzt, ja. Ja. Jimmy hat gekämpft, UFC 100, UFC 200. Sein nächster Plan ist, UFC 300 auch noch zu kämpfen. Also der hat noch richtig Lust. Ist immer schön zu sehen, ist der alte Löwe jagt noch.
Ja, könnte sich vielleicht ausgehen,
Lass mich kurz nachschauen, wie viele Kämpfe der insgesamt hat. Weil er ist auch nur 3 Jahre älter als ich. Aber es ist auch ein bisschen unfair, weil er kommt aus New Jersey, aus einer Stadt, die heißt Sparta Township. Also er kommt original einfach aus Sparta. Und hat insgesamt 51 MMA-Kämpfe, 34 gewonnen, 16 verloren, einmal Contest.
bist du dämpfer?
50.
Unglaublich. Ich möchte die Stadt besuchen. Die klingt gut.
In Sparta, New Jersey. Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber es ist auf jeden Fall cool.
Ja. Apropos Sparta, da gibt es jetzt eine neue Fight Promotion? Kampfveranstaltung?
Sparta FC, ich glaube, die kämpfen zum ersten Mal am 2. April im Multiversum in Schwechat.
Genau, ja. Und das sind sehr viele, die wir alle kennen.
Ja, ganz viele Jungs also die jetzt im 23. trainieren.
Ja.
Ich glaube, der Showtime Mago, Muslim Danaev, der Matusic kämpft dort, glaube ich. Schober, also es sind viele, viele bekannte Wiener Gesichter, werden dort kämpfen. Also, ja, wer nicht nach Düsseldorf fährt, am 2. April, der soll gefälligst nach Schwechat fahren.
Mal wieder neue Fight Promotion anschauen. Ah,
Na,
cool.
ist gut, ist sehr, sehr erfreulich zu sehen, dass die Wiener MMA-Event-Szene da jetzt wieder ein bisschen aufwacht. Weil natürlich die letzten Jahre durch diese unsägliche Geschichte war das alles sehr eingeschlafen. Und ich hoffe sehr dafür, für die Jungs, dass das auch stattfindet und dass das endlich mal wieder passiert und dass das wieder losgeht.
Das freuen wir uns schon. Du, was wir jetzt natürlich das Wochenende verpassen werden, ist die Fight Night in Las Vegas. Makhachev gegen Green. Mach mal besser keine Predictions, oder?
Ja, wobei, ich meine, der Bobby Green hat auch wieder, er hat sehr viel Mut gezeigt, dass er auf Short Notice gegen den Islam annimmt.
Es ist mutig, das stimmt.
Makhachev ist halt auch mit einer vollen Vorbereitung schon beide Hände voll zu tun. Schauen wir. Schauen wir. Ich habe ihn noch nicht so viel Grappling gesehen, den guten Bobby Green. Ja. Es würde mich überraschen, wenn der Makhachev das nicht gewinnt, aber immer wenn man sich denkt, der hat eh keine Chance, der kann es nicht gewinnen, dann lachen die MMA-Götter wieder und lassen einen blöd ausschauen. Aber ja, wenn er jetzt nicht irgendwie den heiligen Gral gefunden hat oder einen super Lucky Shot am Anfang trifft, der Bobby, dann wird es ihm, glaube ich, nicht so gut gehen.
Ja.
Weil der Islam Makhachev ist schon
Super stark.
auf seine Art ist er genauso gefährlich wie Khabib. Er hat nicht dieses Todes Ground and Pound, aber was das reine Grappling betrifft, ist er auch absolut tödlich.
Ja, und das kann ja noch werden.
Ich glaube, es ist einfach ein anderes Style.
Ja.
Also anderer Style, aber die Qualität ist auch absolut da.
Du, ein anderer Kampf, wo ich eine Prediction abgeben möchte. Das ist keine Prediction, es ist ein Wunsch. Wir starten im März mit einem echten Kracher. Covington gegen Masvidal. Und du weißt eh schon, auf wen ich setzen werde. Und ich freue mich schon so riesig auf März. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, du bist ja ein Colby Girl, oder?
Was? Ich hasse Colby Covington, deswegen wünsche ich mir immer, es ist wie, nein, es ist nicht so schlimm wie Deutschland. Aber ich wünsche mir einfach nur, dass Masvidal gewinnt. Und das in einer sehr schönen Manier, wie immer.
Das hat halt auch so eine geile Storyline. Also ich weiß noch, wo ich bei TT war damals mit Alex, vor mittlerweile, weiß nicht, 5 Jahren. Da waren die beiden noch voll dick und haben zusammen trainiert
Ja.
und die waren wirklich, es waren immer, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, waren die zu zweit dort und haben halt gemeinsam gedreht oder gemeinsam gearbeitet. Natürlich, menschlich ist das immer die größte Tragik, gell, wenn aus Freunden so Rivalen oder Feinde werden. Aber natürlich, wie in jedem guten Film oder Buch, ist es auch die Fallhöhe. Also natürlich von außen ist es immer am spannendsten zu sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Emotionen, die negativen Emotionen zwischen den beiden wirklich echt sind.
Was irgendwie traurig ist, aber ja, kann winken. Tja.
Natürlich irgendwie traurig, wenn sich zwei Menschen streiten, aber auch geil, wenn sie sich nachher so und so belustigen aufs Maul hauen.
Oh ja. Und vor allem, wenn du so richtig weißt, zu wem du halten willst und du einfach dich schon so freist, dass endlich der Kampf ist, weil du weißt, oh ja, hoffentlich fetzt er ja mal richtig. Das ist, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so nett, das zu sagen, aber ich hoffe einfach nur, dass man es wieder richtig gewinnt.
Ich gönn's beiden.
Du gönnst es beiden echt, wieso?
Ich gönn's tatsächlich beiden. Ja, ich muss sagen, Colby hat mich echt ein bisschen überzeugt durch die Usman-Kämpfe. Der hat
Ja,
so abgeliefert.
ja.
Der hat mich einfach sportlich überzeugt. Von dem, was er außen macht, habe ich verfolgt das nicht so rundherum nicht so viel, die Pressekonferenzen und das Social Media und so. Und deswegen ist es ein bisschen an mir vorübergezogen. Also weiß ich nicht, was er dann alles Nerviges tatsächlich gemacht hat.
Ja, zu viel.
Aber rein sportlich hat er mich echt überzeugt. Also hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Und deswegen vielleicht bin ich da altmodisch als MMA-Faner, wenn jemand einfach sportlich abliefert und die Qualität hat, dann gönne ich ihm Sachen.
Ich mag's, dass du manchmal eine andere Ansicht hast als ich.
Ich finde, es führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ja, aber die Zuhörer und ZuhörerInnen sollten nachdenken darüber, ob man das Werk eines Künstlers immer sozusagen mit dem Künstler gemeinsam betrachten muss oder ob das für sich allein steht.
Ah, oh, es ist
Und ich
schwer.
sage dir ehrlich, wenn wir im MMA jetzt sozusagen das Werk der Leute mit der, die möchte es nicht hier blöd klingen, aber wenn man mit den meisten Kämpfern redet, gibt es dieses Sprichwort, das besser man lernt seine Helden nicht kennen, weil dann kann man mit diesem Idealbild weiterleben. Also, das sind nicht alles so feine Menschen. Das heißt, es ist vielleicht besser bei vielen, wir schauen uns einfach das Werk an und erfreuen uns daran und was die sonst noch machen oder ob sie Rassisten sind, ob sie ihre Frau schlagen, ob sie besoffen Autounfälle produzieren, ob sie mit der Schrotflinte starten. Es muss ja eigentlich wurscht sein, was der außerhalb macht. Hauptsache, er geht in den Käfig rein, er macht eine geile Show und so lange und macht halt draußen nicht so viel Unsinn, dass er ins Gefängnis muss und nicht weiterkämpfen kann. Das wäre so meine Mindestanforderung.
Ich finde deine Mindestanforderung erstrebenswert. Muss aber dazu sagen, das ist wie mit Journalismus. Okay, ich kann sagen, ich bin Sportjournalist und es ist mir kackegal, dass in China gerade Uiguren in Lager wahrscheinlich gesteckt werden. Mich interessieren nur die Olympischen Spiele.
Mutmaßlich, mutmaßlich.
Ja, genau. Aber, ich weiß nicht, bin ich nicht an erster Stelle Journalist und muss mich auch um das kümmern? Kann ich nicht einfach die Augen aufmachen und schauen, okay, es gibt noch ein bisschen mehr drüber, das auch dazu gehört. Ich kann nicht einfach wegschauen und sagen, nein, ich konzentriere mich nur auf das Sportliche und was drumherum passiert, ist mir völlig wurscht. Das gehört irgendwie dazu.
Ich finde, du hast völlig recht, aber blöde Social-Media-Kommentare zu machen und cringige Walk-ins oder
Damit die Walk-ins kann ja nur leben, aber mit gewissen Aussagen.
wie einfach Menschen andere Religionen oder Volksgruppen in Lager sperren und verpflichten zu lassen. In meiner persönlichen Werteskala ist es absolut nicht okay, die armen Uiguren. Wenn das stimmt, was da medial verbreitet wird, das ist es ein absoluter Skandal und es ist eigentlich wild, wie China damit davonkommt. Was der Colby da macht oder was andere Kämpfer da sozusagen medial machen, ist vielleicht, wie die jungen Leute sagen würden, cringe, aber ist nicht ganz so schlimm für mich.
Ja, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was sonst wo abgeht. Aber man sollte das niemals außer Acht lassen, was dahinter auch noch ist. Covington als das kleinste Übel von allem.
Ohne, ja, also wenn du die Wahl hast zwischen marschierenden Ukrainern oder sperrt arme Uiguren in Lager und lässt die Zwangsarbeit berichten, dann ist Covington eigentlich das geringste Übel.
Ist es, ja. Ich freue mich auf den Kampf. Also ich kann es nur nochmal sagen, es wird super cool. Schaltet jetzt ein. Im März. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Was denkst du? Bist du voll Covington-Seite?
Naja, wenn du jetzt natürlich die machst, ich bin auch großer, also ich bin Fan von beiden in Wirklichkeit. Menschlich sind beide lustig, aber ich hätte. Von dem, was ich von Leuten gehört habe, die beide kennen, ist Colby anscheinend im echten Leben der nettere von den beiden.
Wirklich?
Ja, aber haben mehrere Leute gesagt, aber ist jetzt egal. Wenn du natürlich für Masvidal bist sportlich, dann muss ich für Colby sein.
Klingt gut.
Ich meine, Masvidal denkt natürlich, ah, ich bin der bessere Striker und Dings, aber ich glaube, dass Colby doch diesen Mega-Gas-Tank hat und dass der Druck schon zu viel werden könnte für einen guten Masvidal. Andererseits ist Masvidal auch wirklich überall sehr stark und ein extremer Techniker und erfahrener Kämpfer. Ist auf jeden Fall ein wirklich geiles Match.
Ja.
Also der große Gewinner sind auf jeden Fall wir Fans, um nochmal so eine Plattitüde hier rauszuhauen. Na, der Colby macht das. Ich glaube, der Colby hat nur das Pech, dass es Usman gibt, sonst könnte es gut sein, dass er einfach Champion wäre und das auch ein paar Mal verteidigt. So wie
Interessant.
Whittaker bei Adesanya. Wenn es Israel Adesanya nicht gäbe, wäre Whittaker Chilik Champion und würd das mehrmals verteidigen. Es gibt das Problem, dass es da noch die Trumpfkarte gibt.
Gott sei Dank, sonst wäre es nicht so spannend.
Sehe ich jetzt einen Podcast-Lunch auf Colby Covington.
Oh, klingt gut. Passt. Danke, Michelle. Hat Spaß gemacht mit dir. Gute Besserung und dann sehen wir uns nächstes Monat hoffentlich wieder live.
Danke, Silvana. Ja, innerhalb des nächsten Monats sollte ich diese schwerwiegende Infektion überstehen.
Schon gespannt.
Bis
Ja.
bald.
Ciao. Das war Podcast Folge 50, Fight Report Nummer 12 mit Michael Riesch. Danke an alle da draußen, die sich regelmäßig den Podcast anhören. Das macht mir unglaublich stolz, dass es Menschen gibt, die sich das gern anhören. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin mit dabei. Und wer noch nicht hat, bitte abonnieren, damit ihr das nicht wieder vergisst. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, das ist eine völlig verrückte Zeit im Moment und eine schwierige Welt, in der wir gerade leben. Was ich euch als Journalistin mitgeben kann, ist, bitte passt auf, wo ihr eure Quellen herbekommt. Es gibt sehr viele Fake News da draußen. Passt auf vor Militärinformationen und russischer Propaganda. Die möchten ja, dass die Ukraine aufgibt. Deswegen gibt es auch weiterhin viele falsche Informationen, falsche Videos und Bilder auf Social Media. Das wird weiterhin im Umlauf sein. Es ist schwer herauszufinden, was stimmt, was nicht stimmt. Deshalb ist es ganz wichtig, Qualitätsmedien zu lesen. Klar, die machen auch manchmal Fehler, aber die versuchen immer alles doppelt und dreifach zu checken und versucht selbst offen zu bleiben und die Informationen, die ihr selbst bekommt, ein bisschen zu hinterfragen oder doppelt zu checken oder zumindest kritisch zu betrachten. Und was ich euch als Mensch mitgeben kann oder möchte, ist einfach nur, seid lieb zueinander, helft einander, bleibt tolerant und hoffentlich auch weiterhin unschlagbar ehrlich.